Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit der 10. Folge unserer aktuellen Erzählung Heavenly Man. Das Buch handelt von der Geschichte des Bruder Yun in und seinem Leben als Christ in China. In der letzten Folge schilderte Yun mehr von den Grausamkeiten, die er im Gefängnis erleiden musste. Dass er durchhielt, verdankte er dem Umstand, dass er an Gott glaubte, was wiederum aber auch der Grund für seine Qualen war. Hören Sie, was Colin Alexander Vaupel und Agnes Ziegelmeier uns nun vorlesen.
Kapitel 11 – Das Ende der Fastenzeit. Während der intensiven Verfolgungswelle in Henan von der zweiten Hälfte des Jahres 1983 bis 1984 hatte unsere Kirche mit schweren Problemen zu kämpfen. Hunderte von Mitarbeitern wurden verhaftet. Ich danke Gott, dass er mir eine Mutter geschenkt hat, die ohne Unterlass betet. Meine Mutter betete jeden Morgen und jeden Abend für die Gemeinde und ihre Leiter. Sie und die anderen Christen flehten zu Gott um Gnade und Erweckung, weil die Hirten gefangen genommen und die Schafe zerstreut waren. Am Abend des 1. April 1984 sah meine Mutter eine Vision, während sie betete. Diese Vision war für sie besonders eindrucksvoll, da sie zu der Zeit die Hebamme in unserem Dorf war. In ihrer Vision sah sie eine junge Frau, die gerade eine schwierige Geburt zu bestehen hatte. Weil sie unterernährt war, kam das Kind schon mit 7 Monaten zur Welt. Ein winziger Junge wurde geboren. Die Familie des Mädchens und die Hebamme sagten, dieses Kind wird nicht überleben. Also legten sie das Baby in einen Leinensack und wollten es wegwerfen. In der Vision ging meine Mutter auf sie zu und sagte, »Lasst mich einen Blick in den Sack werfen.« Sie wandte sich an die junge Mutter und versicherte ihr, »Dein Kind wird nicht sterben.« Nachdem sie diese Worte gesprochen hatte, verwandelte sich das Baby und wurde zu mir. Meine Mutter war schockiert und erwachte aus der Vision. Sie wurde von ihren Gefühlen überwältigt und rief laut aus, »Vater, hab Erbarmen mit meinem Sohn!« Da sprach eine sehr klare Stimme zu ihr, »Dein Sohn wird nicht sterben.« Seit dem Tag, als man mich ins Gefängnis gesteckt hatte, beteten viele Freunde und Familienmitglieder nicht nur für mich, sondern sie hatten auch versucht, von der PSB Informationen über mein Befinden zu erlangen, denn niemand durfte mich besuchen. Man sagte ihnen, dass ich mit Sicherheit nicht überleben würde. Manchen erklärte man, ich sei zum Tode verurteilt worden, anderen, dass ich lebenslänglich bekommen würde. Diese Nachrichten kamen auch meiner Frau und meiner Mutter zu Ohren. Delings Schwägerin riet ihr, geh heim zu deiner Mutter und heirate so bald wie möglich jemand anderen. Yun wird nie mehr zu dir zurückkehren. Doch glücklicherweise half der Herr meiner geliebten Frau, diesen Versuchungen zu widerstehen. Sie ließ sich nicht überreden, mich zu verlassen und überließ ihr Leben vertrauensvoll dem Herrn. Zu dieser Zeit wurde meiner Frau ein Traum geschenkt. Und das in derselben Nacht, als meine Mutter das Versprechen bekam, dass ich nicht sterben würde. Meine Frau sah im Traum, wie sie und meine Mutter mich im Gefängnis besuchten. Ich war völlig abgemagert, stand aber fest im Glauben. Ich war voller Freude und Frieden. Im Traum gab ich ihr einen Schlüssel. Ich versicherte ihr, dieser Schlüssel kann jede Tür öffnen. Als Deling erwachte, begriff sie sofort, dass der Herr Jesus ihr gesagt hatte, sie könne durch Gebete jede Tür der Schwierigkeiten öffnen. Am nächsten Morgen erzählten sich meine Mutter und meine Frau die Vision und den Traum, den sie empfangen hatten. Dadurch wurden sie sehr in ihrem Glauben gestärkt. Gemeinsam knieten sie nieder und dankten dem Herrn. Sie erzählten den Traum und die Vision auch einigen anderen Christen. Zu der Zeit gab es nur einen Gemeindeleiter unseres Hauskirchenzweiges, Bruder Fong. Er saß nicht im Gefängnis. Er kam in unser Haus und betete die ganze Zeit und schrie zu Gott um Gnade und Erweckung. Am nächsten Tag sagte er zu meiner Familie, es ist Zeit, Yun im Gefängnis zu besuchen. In China kann man nicht einfach Gefangene besuchen, wann immer es einem beliebt. Man braucht dazu eine offizielle Einladung der Gefängnisleitung. Doch schon am nächsten Tag erhielt meine Frau Dierling eine Einladung aus dem Gefängnis. Das kam für niemanden überraschend, denn meine Familie hatte ja bereits die Einladung vom Herrn erhalten. Über 70 Tage waren vergangen. Ich hatte in dieser ganzen Zeit keinerlei Nahrung und kein Wasser zu mir genommen. Seit dem Tag meiner Inhaftierung hatte ich kein einziges Wort von meiner Familie oder meiner Gemeinde erhalten. Meine Zellengenossen quälten mich weiterhin, trotz ihrer Hautkrankheit. Beinahe glaubte ich ihren Worten, dass ich sterben würde. Düstere Gedanken und Qualen setzten mir schwer zu. Aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dass ein Engel des Herrn mich mit seiner Kraft umgab und mich vor dem Sterben bewahrte. Am 75. Tag meines Fastens durchflutete um 3 Uhr nachts ein strahlendes Licht meine Zelle. In einer Vision sah ich, wie ich mit einem Fahrrad eine Langstraße entlang fuhr. Auf der Lenkstange saß ein hübscher 7-jähriger Junge namens Xiao Chen. Ich kannte diesen Jungen. Seine Eltern haben Jesus lieb. In meiner Vision sagte Xiao Chen: »Onkel, ich will ein Lied für dich singen.« Und er sang: »Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.« Johannes 14, Vers 6. Ich sang mit ihm, lauter und lauter. Ich war voller Freude und fühlte mich so frei wie ein Vogel. In meiner Vision sah ich, wie mein Körper immer noch in der Zelle lag, aber ich konnte durch die Gefängnismauern hindurch nach draußen blicken. Ich sah viele verschiedene Menschen verschiedener Hautfarbe. Sie kamen aus zahlreichen Völkern und unterschiedlichen Kulturen. Manche knieten, andere standen. Sie alle hatten die Hände zum Beten erhoben. In meiner Vision versuchte ich hinauszugehen, um ihnen zu begegnen. Doch plötzlich kamen Skorpione, Hornissen, Schlangen und andere schreckliche Tiere und griffen mich wieder an. Ich wurde zu Boden gestoßen. Langsam öffnete ich die Augen und merkte, dass ich in den Armen meiner Mutter lag. Sie hielt mich ganz fest. Meine Frau, meine Schwestern und Brüder umklammerten meine Hand und weinten laut. Ich sagte zu ihnen: »Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.« Dann erwachte ich aus der Vision. Während der langen Fastenzeit waren meine Tage angefüllt mit inneren Kämpfen, Wundern, Träumen, Visionen und Offenbarungen vom Herrn. Tag für Tag erfuhr ich seine Kraft. Auch wenn ich keine Bibel hatte, sann ich beständig über seine Worte nach und erinnerte mich an die Bibelteile, die ich auswendig gelernt hatte. Obwohl die Menschen alles Mögliche versucht hatten, um mich zu vernichten, war es ihnen nicht gelungen. Jetzt versuchten sie es auf andere Weise. Die Behörden luden meine Familie ins Gefängnis ein. Sie sollte mich überreden, zu essen und auszusagen. Man wollte beim Besuch meiner Familie genau auf meine Worte hören, in der Hoffnung, ein Geständnis zu bekommen oder eine Information, die man gegen mich benutzen konnte. Am 6. April 1984 schickte die PSB Polizisten in unser Haus, die meine Mutter und meine Frau anwiesen, was sie sagen sollte, um mich zum Essen und Reden zu bewegen. Aber der Herr hatte meine Mutter und meine Frau schon gewarnt. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Matthäus 7, Vers 15. Am nächsten Morgen, am 7. April um 8 Uhr, trafen meine Mutter, meine Frau sowie 6 weitere Verwandte und Mitstreiter am Haupttor des Gefängnisses von Nanyang ein. Der Pförtner ließ sie warten, während die Wachen Bruder Yu befahlen, mich wieder in den Vernehmungsraum zu tragen. Sie versuchten mich hineinzulegen und sagten: »Yun, hier ist wieder eine sehr günstige Gelegenheit für dich. Wenn du deinen Mund aufmachst und sprichst, können wir deinen Fall ein für allemal abschließen.« Als ich mich weigerte, ihnen zu antworten, schlugen sie mich wieder heftig mit der Peitsche und misshandelten mich mit einem elektrisch geladenen Schlagstock. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich ein wunderbares Gefühl im Körper, als läge ich auf einem weichen Bett. Ich wusste nicht, ob ich lebte oder tot war, ob ich wachte oder schlief. Ich spürte Wärme auf meinem Gesicht, als würde mich jemand zärtlich und liebevoll streicheln. Ich dachte, ich hätte eine Vision, aber als ich die Augen aufmachte, sah ich, dass ich in den Armen meiner Mutter lag. Heiße Tränen machten mich vollends wach, und ihre liebevollen Arme hielten mich fest und tröstlich umschlungen. Ich sah, dass meine Mutter große Qualen litt, als wäre ihr ein Messer ins Herz gestoßen worden. Derling stand neben ihr. Sie traute ihren Augen nicht, als sie sah, in was für einer körperlichen Verfassung ich war. Meine Frau redete mit meiner Schwester und sagte, »Ich sage dir, das ist er nicht. Das ist bestimmt nicht mein Mann.« Ich bestand nur noch aus Haut und Knochen. Wegen all der Schläge und Tritte waren mir fast alle Haare ausgefallen. Meine Ohren waren geschrumpft. Ich hatte einen zerzausten Bart und schmutzige, wirre Haare. Die Haarsträhnen, die mir noch geblieben waren, klebten durch mein eigenes getrocknetes Blut zusammen. Als Folge der vielen Elektroschocks hatte sich mein ganzes Aussehen verändert. Meine eigene Frau konnte mich nicht mehr erkennen. Meine Mutter wusste, dass ich es war, weil sie mein Muttermal erkannt hatte. Sie weinte laut und schrie, »Dies ist mein Sohn, hab Erbarmen mit uns!« Als meine Frau begriff, dass diese winzige menschliche Gestalt vor ihr tatsächlich ihr Mann war, wurde sie beinahe ohnmächtig. Plötzlich gab mir der Herr Kraft. Eine große Vollmacht kam über mich. Es ist schwer zu erklären, aber ich hatte das Gefühl, als sei mein Geist eins geworden mit dem himmlischen Vater. Der Herr befahl mir, sprich jetzt, dies ist deine Zeit. Als ich gerade den Mund aufmachen wollte, um zu reden, verschloss ihn die Hand meiner Schwester. Sie wusste, dass die Wärter zuhörten, und sie wusste, dass ich über 70 Tage lang weder gegessen noch getrunken hatte, und sie hatte Angst, dass ich noch immer gefoltert würde, wenn ich sprach. Ich stieß die Hand meiner Schwester fort und schrie heraus, »Setzt euer Vertrauen nicht auf Männer, die Einfluss haben und Macht ausüben. Sie sind vergängliche Menschen wie ihr und können euch nicht retten.« Und im Psalm 118, Vers 9 heißt es, »Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind.« Ich hielt dabei die Hände von Bruder Fong umklammert und richtete meinen Blick auf ihn. »Bruder, Reichtum und Ehre können uns nicht korrumpieren. Drohungen und Gewalt können uns nicht beeinflussen. Armut und Finsternis können uns nicht von unserem Weg abbringen. Sei stark in Gott und sieh nur auf den Herrn Jesus Christus. Mein himmlischer Vater hat mir bereits gesagt, dass er mich heute besuchen kommt.« Die Gefängnisbeamten und Wachen verstanden nicht, was hier vorging oder wovon ich sprach. Alle meine Besucher weinten und klagten. Und als ich wieder versuchte zu sprechen, legte meine Schwester erneut die Hand auf meinen Mund. Ich hatte das Gefühl, als sei ein großes Feuer in meinen Knochen eingeschlossen, das heraus wollte. Ich hielt die Hand meiner Mutter und sagte zu ihr, »Mutter, dein Sohn hat Hunger. Mutter, dein Sohn hat Durst. Mutter, der Herbst ist vorbei und der kalte Winter ist gekommen. Warum habt ihr mir keine Kleidung geschickt?« Sie wischte mir die Tränen von den Augen und sagte, »Lieber Sohn, glaube nicht, dass deine Mutter dich nicht mehr lieb hat. Wir haben dir viele Kleidungsstücke geschickt und auch Nahrungsmittel, aber nichts davon ist bis zu dir vorgedrungen. Wir haben andere Menschen gebeten, dir Kleidung und Essen zu schicken, doch die Wachen haben auch ihnen die Sachen abgenommen.« Meine Familie verstand nicht, dass ich nicht von körperlichem Hunger und Durst gesprochen hatte. Eine unserer Mitarbeiterinnen hörte mich sagen, dass ich hungrig und durstig sei. Daher rannte sie aus dem Gefängnis in den nächsten Laden, um etwas zu essen und zu trinken zu kaufen. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Wieder ergriff ich das Wort, »Mutter, ich habe keinen Hunger nach irdischem Brot und Wasser. Ich bin hungrig nach Menschenseelen. Mutter, predige das Evangelium und rette Menschen. Das ist die einzige Nahrung, die satt macht.« Ich schrie ein Wort Jesu heraus. Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, in 4 Monaten beginnt die Ernte? Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Die Felder können abgeerntet werden. Johannes 4, die Verse 34 und 35. Mit Tränen in den Augen sagte ich, ich faste jetzt schon 74 Tage. An diesem Morgen zeigte mir der Herr vor der Dämmerung in einer Vision, dass ich euch alle sehen werde. Liebe Mutter, ich wurde fast zu Tode geprügelt. Wenn ich sterbe, sterbe ich, aber ich werde dem Herrn treu bleiben. Mutter, hast du das Fleisch und Butter des Lammes mitgebracht? Die Schwester kam mit Crackern und einer Flasche Traubensaft aus dem Laden zurück. Als ich das sah, brach ich einen Cracker, segnete ihn und gab ihn meiner Frau, meiner Mutter, Bruder Fong und den anderen Mitstreitern und Verwandten. Aus meinem gebrochenen Herzen sagte ich: Dies ist der Leib des Herrn für euch gebrochen. Esst ihn im Gedanken an Jesus. Dann schenkte ich von dem Traubensaft aus. Dieser Becher ist das Blut des Herrn, das für uns vergossen wurde. Alle neigten den Kopf und empfingen feierlich das Mahl des Herrn. Das war die erste Nahrung, die ich seit 74 Tagen zu mir nahm. Vom 25. Januar bis zum 7. April 1984 hatte ich nichts gegessen, nichts getrunken. Ich weinte laut und hielt meine Lieben im Arm. Ich sagte: Mutter, heute esse ich vielleicht zum letzten Mal das Abendmahl mit euch. Ich drehte mich um und küsste meine Frau. Ich sagte zu allen: Meine liebe Frau, Mutter, Brüder und Schwestern, ich sehe euch alle im Himmel wieder. Alle brachen in Tränen aus. Meine älteste Schwester nahm mich in den Arm und fragte: Wie kannst du deine alte Mutter und deine junge Frau verlassen und dir selbst zuliebe sterben? Übrigens ist deine Frau schwanger. Wie kannst du ihr das antun? Meine Mutter flehte mich an: Sohn, deine Frau braucht dich, deine Mutter braucht dich, Gottes Familie braucht dich. Sie senkte die Stimme und flüsterte mir ins Ohr: Hör auf deine Mutter. Gott hat mir gesagt, dass du nicht sterben wirst. Du musst stark sein und am Leben bleiben. Unter dem Schutz des Herrn konnten wir so miteinander reden. Die Gefängnisbeamten schienen verwirrt zu sein. Sie hörten zwar unsere Worte, verstanden aber nicht, was hier vor sich ging. Ich sagte zu meiner Familie: Bitte fastet und betet für mich. Ich bin nie zum Judas geworden. Ich habe niemals den Herrn oder sein Volk verleugnet. Dann plötzlich nahmen die Gefängnisbeamten wieder ihre üblichen Gewohnheiten an, als seien sie aus einem Traum erwacht. Sie schlugen mit den Fäusten auf den Tisch und riefen: Wovon redet ihr eigentlich? Jetzt genug, raus mit euch! Die Wachen bekamen den Befehl, mich wieder in meine Zelle zurückzubringen. Meine Mutter, meine Frau und meine Schwester klammerten sich an mir fest und wollten mich nicht gehen lassen, als die Wachen mich wegzerrten. Mutter wäre lieber gestorben, als mich in den Händen böser Menschen zurückzulassen, aber sie rissen mich von ihr weg wie ein Rudel Wölfe, die ein schutzloses Schaf eingreifen. Sie schlugen mich sogar vor den Augen meiner Familie, zerrten mich weg und stießen meine alte Mutter zu Boden. Meine Angehörigen weinten bitterlich, denn sie wussten nicht, ob sie mich jemals wiedersehen würden. Mit einem lauten Dröhnen schlug das eiserne Gefängnistor zu. Selbst durch das Tor hörte ich, wie meine Mutter ausrief: Sohn, denk an die Worte deiner Mutter. Du musst am Leben bleiben. Bleib für Gott am Leben. Ich rief zurück: Mutter, predige das Evangelium. Bitte die Gemeinden, für mich zu fasten und zu beten. Der Wärter schlug mir ins Gesicht und brachte mich in meine Zelle zurück.
Bevor wir Jün im Gefängnis sahen, sagten alle, dass mein Mann hingerichtet werden würde. Aber im tiefsten Inneren war ich zuversichtlich, dass der Herr ihn noch nicht sterben lassen wollte. Es mag seltsam klingen, aber ich war nicht belastet und überhaupt nicht deprimiert, da ich nie an das Todesurteil glaubte. Allerdings glaube ich, es wäre für Jün weit besser gewesen, er wäre hingerichtet worden, als sein ganzes Leben im Gefängnis zu verbringen. Wenn sie ihn mit einem Kopfschuss getötet hätten, wäre es zumindest sofort vorbei gewesen und er wäre für immer mit dem Herrn vereint. Mein Mann war im Gefängnis und hatte über 70 Tage weder Nahrung noch Wasser zu sich genommen. Die Behörden hatten Angst, er würde sterben. Deshalb hatten sie uns eingeladen, ins Gefängnis im Zentrum von Nanyang zu kommen. Ich war bereits im 7. Monat schwanger und man sah mir meinen Zustand an. Ich hatte mich so darauf gefreut, Jün zu erzählen, dass er Vater werden würde. Wir hatten seit seiner Verhaftung keinerlei Kontakt mehr gehabt, also wusste er nicht einmal, dass ich schwanger war. Es war April und es wurde allmählich wärmer. Wir kamen früh am Morgen am Gefängnis an. Ich kam auf dem Gepäckträger eines Fahrrads, das Jüns älteste Schwester fuhr. Vor dem Gefängnistor trafen wir mit den anderen Besuchern zusammen. Auch sie waren mit dem Fahrrad gekommen. Insgesamt waren wir 8 Personen. Wir mussten in einem Zimmer warten, bis Jün hereingebracht wurde. Nach einiger Zeit wurde eine winzige Gestalt hereingetragen. Er war bewusstlos, weil er direkt vor unserer Ankunft gefoltert worden war. Er sah aus wie ein kleines Kind. Seine Ohren waren auf die Größe von Rosinen zusammengeschrumpft. Als wir ihn sahen, erkannte ihn keiner als Jün. Wir glaubten, die Behörden wollten uns hereinlegen. Ich erklärte, dies ist nicht mein Mann. Jüns Schwester protestierte, hier muss eine Verwechslung vorliegen, dies ist nicht mein Bruder. Erst als Jüns Mutter sein Muttermal sah, wusste sie, dass sie tatsächlich ihren Sohn vor sich hatte. Er war so klein, dass er nicht mal wie ein menschliches Wesen aussah. Sein ganzer Körper war mit Wunden, Spuren der Folter, getrocknetem Blut und Schmutz bedeckt. Ein Großteil seiner Haare waren ausgerissen worden, sein Gesicht war hager, seine Augen schienen größer zu sein als sonst, sein Mund stand offen und man sah seine gelben Zähne. Er trug schmutzige Lumpen. Es war einfach unglaublich. Ich war in einem regelrechten Schockzustand. Ich glaube, das waren wir alle. Mein Kopf fühlte sich plötzlich ganz leicht an und ich wurde beinahe ohnmächtig. Jün kam zu sich und redete seit Monaten zum ersten Mal. Seine Stimme war nur ein schwaches Flüstern und nur seine Mutter war nahe genug bei ihm, dass sie ihn hören konnte. Als wir begriffen, dass wir wirklich Jün vor uns hatten, weinten wir alle. Es waren bewegende Augenblicke. Er rief aus, »Brüder und Schwestern, weint nicht um mich, weint um die Seelen der Menschen. Nun lasst uns den Leib unseres Herrn essen und sein Blut trinken.« Eine Schwester rannte zu einem Laden außerhalb des Gefängnisses, um einige Cracker und Saft zu kaufen, damit wir das Mahl des Herrn feiern konnten. Jün sagte uns, er werde bald beim Herrn sein und wir sollten zum letzten Mal das Abendmahl miteinander feiern, bevor er starb. Wir alle weinten und jammerten laut. Es war so unglaublich. Als wir das Gefängnis verließen, wurden wir so von unseren Gefühlen überwältigt, dass wir uns in einem Kreis auf die Straße vor dem Tor setzten. Wir schrien zum Herrn, »Vater, Gott der Gerechtigkeit und des Erbarmens, bitte vergib unserem Land, hab Erbarmen mit uns und mit denen, die deine Kinder verfolgen, mögen sie deine Rettung erfahren.« Viele Menschen kamen an uns vorüber. Als sie uns so laut klagen hörten, versammelte sich eine Menschenmenge und die Leute wollten den Grund unserer Trauer erfahren. Viele Menschen weinten, als wir ihnen erzählten, was wir an diesem Tag gesehen hatten.
Dies war die 10. Folge unserer neuen Erzählung. Das Buch Heavenly Man, geschrieben von Paul Hathaway, ist im Brunnen Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es las für Sie Colin Alexander Vaupel und Agnes Ziegelmeier.